Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, ich muss heute mal mit einer Frage anfangen oder mit zwei Fragen besser gesagt. Die erste geht an dich, Lars. Wie war es in der Elbphilharmonie?
Es war sehr schön. Wie ich erfahren habe, kostete es gar nicht 10-mal so viel wie vorher geplant, sie zu bauen, sondern nur 2,7-mal so viel. Und dann haben wir Brahms gehört und Dvořák. Brahms passt natürlich sehr gut, weil Brahms ja in Hamburg geboren wurde. Wie alle unsere Zuhörer hier selbstverständlich wissen, selbst wenn er dann später in Wien überwiegend gewirkt hat. Also ja, es war ein sehr schöner Abend.
Okay. Ist doch schön, dass wir auch einen Vertreter der Hochkultur hier haben, in unserer Mitte. Das beruhigt mich. Sebastian, du kannst das Niveau jetzt wieder ein bisschen senken. Gerne. Ja, wo bist du angekommen? Was ist das für ein komischer Hintergrund da bei dir?
Ich sitze im Büro neben dir. Also
ach so, du bist das
Nebenzimmer. Der bin ich, genau.
Okay, alles klar. Also Sebastian ist in München. Wir werden nämlich, wenn ihr das hört, liebe Leute, beim Börsentag in München gewesen sein. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist gerade Freitagvormittag. Steht uns beiden das noch bevor. Sag mal, Sebastian, wie bist du nach München gekommen? Also die Spritpreise sind ja doch knackig.
Mit der Bahn natürlich.
Mit der Bahn.
Ich bin doch so ein Bahnfahrer. Ich bin froh, wenn ich nicht Auto fahren muss. Da fahre ich mit der Bahn durch die Lande und war verwundert. Ich bin in Frankfurt gestartet. Es war fast wie so ein Frühlingstag und in München angekommen bei Graupel und Schneeregen. Also es ist fast so, wie wenn du in Urlaub fährst in ein Land, wo es kalt ist.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, München macht gerade wenig Spaß. Aber es gibt noch weitere Themen, die aktuell wenig Spaß machen. Zum Beispiel das aktuelle Börsengeschehen, zumindest zum Teil. Aber damit steigen wir jetzt ein mit den Themen. Wir sprechen nämlich über eine Rallye, die möglicherweise kommt und mit der aktuell aber niemand rechnet. Wir haben die Frage dabei, gibt es überhaupt noch sichere Häfen? Dann haben uns zwei Hörerfragen erreicht, SAP und Vonovia by The Dip. Wir diskutieren, ob LNG der neue Megatrend wird. Lars verrät, was und warum er jetzt verkaufen muss. Ist der Margin Call gekommen möglicherweise? Nein, Spaß. Den neuen Clarity Act haben wir ebenfalls mit dabei. Da ist ein neuer Entwurf rausgekommen. Und wir werden das Ganze unter dem Aspekt der Stablecoins beleuchten. Also ist das möglicherweise eine Chance oder steckt da doch halt mehr Bad News drin in der ganzen Angelegenheit? Und dann haben wir noch die wichtigsten Fakten zum neuen Altersvorsorgedepot mit dabei. Die Hörerfragen, die könnt ihr einreichen in unserer App, gleichnamig wie der Podcast hier bei The Dip. Einfach unter www.bei-the-dip.de einfach mal anklicken, schlau machen, runterladen, vollkommen gratis, auschecken. Und wenn es euch nicht taugt, ja mei, dann einfach wieder runterschmeißen. So einfach ist das. Aber zumindest mal auschecken, würde ich sagen. So, und damit rein ins erste Thema. Eine Rallye, mit der aktuell keiner rechnet und die möglicherweise kommt. Also, ja, was hat's denn damit auf sich? Wer möchte starten? Sebastian?
Ich mach mal wieder so den Chronisten, hol mal wieder alle ab, was wir so bis Freitagvormittag gerade wissen. Denn es geht natürlich mit dieser Rallye, wie sollte es auch anders sein, um Donald Trump und den Irankrieg. Und Stand jetzt Freitagvormittag, so ein bisschen nach 10 Uhr, wissen wir zumindest, dass Donald Trump sein Ultimatum dem Iran gegenüber wieder verlängert hat. Es ist jetzt der 6. April, der 6. April im Gespräch. Und Donald Trump sagt, die Verhandlungen würden sehr, sehr gut laufen und die Iraner hätten großes Interesse an dem Deal. Das ist ja das, was uns sicherlich auch in nächster Zeit noch beschäftigen wird, was uns vielleicht auch schon am Wochenende beschäftigen wird. Denn es ist ja oft so gewesen, dass dann am Freitag oder am Samstag wieder neue Verlautbarungen aus dem Weißen Haus kommen, wie es weitergeht. Und möglicherweise sehen wir am Montag wieder entsprechende Marktturbulenzen. Und da bin ich schon beim Thema, denn wir hatten ja in dieser Woche am Montag gesehen, als Donald Trump dann mit seinem Ultimatum wieder zurückgerudert ist, wie schnell die Märkte nach oben explodieren können. Also wie die Marktteilnehmer eigentlich unbedingt hier positive News haben wollen. Und wir hatten in den letzten zwei Folgen schon angesprochen, Lars hat es eigentlich ein bisschen näher thematisiert, dass viele sich momentan gar nicht unbedingt absichern wollen gegen fallende Kurse, weil man ja immer damit rechnen muss, dass mit einem Tweet oder einem Truth aus dem Weißen Haus sofort die Märkte wieder nach oben explodieren. Und da ist natürlich jetzt die spannende Sache, wenn sich hier eine Entspannung andeutet, dann ist das natürlich deutlich positiv. Was hinzukommt ist, dass wir ja mittlerweile, es gibt von der Chicago Mercantile Exchange, also einer großen Terminbörse in den USA, das sogenannte FedWatch-Tool. Das heißt, das ist ein Werkzeug, wo man draufgehen kann. Das heißt, FedWatch-Tool einfach eingeben bei Google. Und das sieht man anhand der aktuellen Zinsterminmärkte Ableitungen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen senkt. Und zu Beginn des Jahres hatten wir so für die nächsten 12 Monate etwa 3 Zinssenkungen eingepreist. Aktuell gar keine mehr. Das heißt, wenn wir jetzt einen positiven Ausgang im Iran-Krieg bekommen und wenn sich dann herausstellt, dass die Energieinfrastruktur gar nicht so kaputt ist, wie vielleicht gemeint, oder dass sich die Lieferketten wieder neu verknüpfen, was Energie angeht, dann ist die Inflation nicht so das große Thema und dann wird wieder eine Zinssenkung eingepreist und das kann natürlich eine ordentliche Rallye an den Märkten auslösen. Also ich weiß, das ist momentan ein bisschen eine Außenseiterwette, aber ich dachte, ich bring's mal mit, um eure Meinung zu hören, weil das ist momentan ja gar nicht eingepreist, dass es sogar noch Zinssenkungen geben könnte. Also wie steht ihr dazu?
Lars?
Ja, also dem hat es ja eher... unser lieber Sebastian, hat es ja als Szenario beschrieben. Und so kann man es zweifellos stehen lassen. Ich glaube, dass der Punkt, den wir hier auch schon mehrfach erörtert haben, mit jeder Woche der entscheidendere wird, nämlich die Frage nach dem Wann. Es wird der Punkt kommen, da wäre es auch keine große Entspannung mehr, zumindest nicht nachhaltig, wenn es um das Auspreisen von Inflation und Stagflation geht, dann sind die Dinge nicht mehr reversibel. Und ich glaube, dass wir da den Monat April mal, das ist im Übrigen das Gleiche, was wir, glaube ich, auch vor 3 Wochen kurz nach Beginn des Krieges gesagt haben. Also im April muss sich das auflösen. Im April werden dann nicht alle Lieferketten wieder laufen. Katar selber hat gesagt, wir brauchen mindestens 2 bis 3 Jahre, um den Teil der Infrastruktur, der zerstört wurde, wieder aufzubauen. Nur der Aktienmarkt ist ja einer, der notfalls durch so eine Situation hindurchschauen kann. Und ich glaube, das Zeitfenster, das ist eines, was sich aber auf wenige Wochen beschränkt. Also wir brauchen in den nächsten 2, 3 Wochen Klarheit. Wir brauchen insbesondere Bereitschaft von beiden Seiten. Dann würde ich sagen, ist das ein Szenario, was Sebastian hier erörtert hat, was zu steigenden Kursen dann auch führt. Dann können wir relativ flott, nochmal, auch wenn die Infrastruktur aufgebaut werden muss, wieder back to normal gehen. Zu dem Plan, der vorher mal bestand. Wenn nicht, muss man aber auch ganz klar sagen, auf der Gegenseite hätte der Markt dann auch noch etwas einzupreisen hinsichtlich der Inflation. Also dann kann ich mir auch tiefere Kurse vorstellen, denn darf man nicht vergessen, dann sind wir innerhalb von einem Quartal von der Mitte des Zinssenkungszyklus zu einem Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, wahrscheinlich müssen die Zinsen erhöht werden. Und selbst wenn man sehr bullish ist, das kann man schwerlich als eine positive Botschaft für den Aktienmarkt verstehen. Da werden die USA noch am langsamsten reagieren können. Aber Asien und Europa, dann sprechen wir über Zinserhöhungen, keine Frage.
Das Problem ist, dass ich glaube, dass der Markt vollkommen das Vertrauen in Trump verloren hat. Also er hat jetzt die Verlängerung des Ultimatums verkündet und wir sind jetzt, klar, der Freitag ist noch nicht zu Ende, aber vorbörslich gehen wir auf jeden Fall schon mal bei den Amerikanern leicht ins Minus. Und hier in Europa sind wir ziemlich rot. Also der DAX gerade 1,4% hinten, der CAC 40 auch knapp 1% und so weiter. Der Eurostoxx 50 mehr als 1%. Also ich glaube, das kauft keiner mehr so richtig, dass Trump die Kontrolle noch hat. Ich meine, die Iraner sagen, die Amerikaner verhandeln mit sich selber und ihr könnt euch mit eurem 15-Punkte-Papier aufs WC begeben, aber uns interessiert das nicht. Also ich glaube, dass das halt jetzt wirklich schmerzhaft werden könnte und dass eher das Potenzial kurzfristig auf der Unterseite ist. Weil das Einzige, was Trump ja jetzt als Möglichkeit hat, ist, Israel im Stich zu lassen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie man das dann zu Hause verkaufen möchte. Und das zweite ist, zu eskalieren mit Bodentruppen. Und dann wird das ein Vietnam-Szenario. Also das ist, weil wie willst du ein Land mit der Fläche vom Iran in sehr kurzer Zeit dann also mit Bodentruppen dann tatsächlich unter deine Kontrolle bringen? Zumal das ja auch ein ziemlich bergiges Areal ist. Also das wird wahrscheinlich ein ziemlich schmerzhafter Krieg, zumal die amerikanische Öffentlichkeit das höchstwahrscheinlich auch nicht einfach klaglos hinnehmen wird, dass dann amerikanische Soldaten auf dem Boden des Iran sterben für einen Krieg, den die amerikanische Öffentlichkeit und auch weite Teile des Magerlagers eigentlich überhaupt nicht befürworten und überhaupt nicht wollten. Also das ist jetzt nur mal. Und daraus jetzt eine Ableitung für den Aktienmarkt zu machen. Also ich glaube, wir kriegen eher Druck auf der Unterseite.
Lars, gerne du.
Ja, ist möglich. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube nicht, dass man das Land in dem Sinne besetzen kann. Da hast du vollkommen recht, es ist viel zu groß. Und dafür würden auch die, also selbst die USA müssten Militärexperten nach, die wir nicht sind, müssten ihre Armee nochmal aufstocken. Das werden sie nicht können. Es ist wahrscheinlich eher dann die Rede davon, aber selbst da gebe ich dir recht, zu sagen, das Regime zu kontrollieren mit 5.000 oder 10.000 Mann dann am Boden und das Regime, das muss man ja auch mal sagen, wir sprechen schon lange nicht mehr über sowas wie Völkerrecht, weil auch schwer auszumachen ist, wer Täter, Opfer, das sollen gerne andere entscheiden, aber dass man einfach immer den nächsten Kopf der Hydra abschlägt und wieder abschlägt und dann sagt, aber irgendwann wächst der nicht mehr nach. Das ist ja eine Strategie, da haben die USA vermutlich jetzt schon, na sagen wir mal, neue Erkenntnisse gewonnen, dass das vielleicht nicht so trägt. Was mich dazu, ich glaube, dass der Iran ironischerweise eine ähnliche Taktik verfolgt, wie sie Trump selber gerne anwenden würde, nämlich den Preis hochzutreiben. Mittlerweile wird offen über Kompensationen gesprochen und das könnte genau der Fall sein, was mich optimistisch, vielleicht ist es auch Zweckoptimismus, gebe ich zu, sein lässt, dass die Verhandlungen möglich werden, ist, dass die anderen Golfstaaten den USA gegenüber weniger kritisch sind, als man es annehmen könnte. Also die großen Verlierer sind Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien. Die sind aber insbesondere Katar, hat sich ja, und die haben massive Infrastrukturverluste erlitten, hat sich sehr zurückhaltend geäußert. Das heißt also, bis auf einige inoffizielle Tweets, wir haben den Krieg nicht begonnen und wir zahlen, sind die alle sehr ruhig, obwohl sie gerade enorme Kollateralschäden haben. Und das deutet auf für mich darauf hin, dass hier diese Kompensationen stattfinden werden in Richtung Iran. Ja, man mag irgendwie nicht so richtig drüber nachdenken, wenn man denkt, was ist, da sind denn das für Art von Geschäfte? Aber das ist das für mich momentan wahrscheinlichste Szenario.
Also nochmal, du gehst davon aus, dass der Iran für Kriegsschäden kompensiert wird. Aber was ist das Exit-Szenario für
die Amerikaner? Ja, sie bekommen Geld und das Regime darf weiter wirken. Also man wird nicht darauf,
aber
die Bevölkerung ist natürlich der Verlierer Nummer eins. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja.
Aber
die haben gehofft auf den großen Umsturz. Mittlerweile scheint es, dass das, was nachgewachsen ist, fast noch stärkere Strukturen hat als das, was vorher da war. Und das lässt man dann so und sagt, naja, aber wir haben uns mit denen ja geeinigt. Natürlich ist das genau das Gleiche in Grün wie vorher. Und darüber hinaus lässt man dann das, was sie jetzt auch schon bekommen. Wie sind denn die indischen Schiffe da durchgekommen und die chinesischen wahrscheinlich auch? Modi hat gesagt, es gefällt mir nicht. Er hat aber nicht widersprochen, dass Indien dafür bezahlt hat, dass die Schiffe da durchkommen. Und dann darf der Iran an der Straße von Hormuz kassieren. So, das klingt so wie, das ist ja noch schlimmer als in King of Oil, aber das ist wahrscheinlich, was gerade vor Ort passiert.
Trotzdem ist mir, oder Sebastian, ich hol dich erstmal ganz kurz mit
rein. Ja, ich kann das nur unterschreiben, was Lars sagt. Also $2 Millionen sind so die gemunkelten Transitgebühren, die aktuell erhoben werden. Und in meinen Augen, die Märkte interessiert ja nur, dass das Öl irgendwie rauskommt. $2 Millionen bei so einem Riesentanker, ja, das kannst du in die Marge mit einpreisen. Also wir sind jetzt zumindest an dem Punkt, wo Trump versucht, die Ausfahrt zu bekommen. Und Timo, du hast natürlich einen Punkt mit Israel. Aber Israel wird natürlich nicht alleine hier diese Front aufrechterhalten können. Zumal sie ja mittlerweile auch eine zweite Front im Libanon haben. Also von daher, ich bin mir sicher, da laufen gerade viele Verhandlungen. Aber die Märkte, ich komme nochmal zurück aufs Marktthema, die wollen einfach hören, da ist Ruhe. Und die wollen hören, da kommt wieder irgendwie Öl raus. Und wir werden das, ich werde dann noch ein paar Punkte sagen, was Katar angeht, wenn wir dann das LNG-Thema noch anreißen, weil auch da gibt es natürlich momentan Alternativen, um das aufzufangen. Also momentan würde ich sagen, sind die Märkte noch froher Dinge, dass eine schnelle Lösung jetzt noch herbeigeführt werden kann. Und wir haben ja am Montag gesehen, also es reicht ja eine kleine Nachricht aus dem Weißen Haus, dass alles gut läuft. Die Märkte wollen das mit Gewalt glauben. Aber sie werden es natürlich nicht ewig glauben. Also ich bin bei dir, Timo, wenn jetzt da wieder am Wochenende kommt, es läuft gut und nächste Woche läuft es immer noch gut und in 2 Wochen läuft es noch gut, aber Brentöl bleibt bei $100 und die Zinsen werden langsam, zumindest auch in den USA, eingepreist, dass wir Erhöhungen bekommen, dann geht es an den Märkten sicherlich nach unten. Aber wir haben jetzt noch genau dieses Zeitfenster, dass wir hier die Kurve kriegen und Donald Trump muss es. Also seine Zustimmungswerte sind katastrophal. Sie sind jetzt zwar ein bisschen schlechter als Obama oder Biden, also auch die hatten in der zweiten Amtszeit um die Zeit schlechte Zustimmungswerte, aber Donald Trump hat schon besonders schlechte und er muss ja noch irgendwie die Midterms halbwegs gewinnen, also oder versucht es zumindest. Also er hat einen immensen Druck.
Also das würde bedeuten, Krieg geht weiter, aber mit den Zahlungen sozusagen gibt der Iran dann für gewisse Länder die Straße von Hormuz wieder frei und dann können Öllieferungen weitergehen. Aber gilt das dann?
Ja, so habe ich es nicht gemeint, dass man gleichzeitig weiterhin den Iran bombardiert, die Infrastruktur, aber dann die Zahl. Die Handlungen müssten dann schon eingestellt werden. Also die Bombardierung des Iran und die Zerstörung der Infrastruktur und ich glaube auch gesteigertes Interesse hat das iranische Regime daran, dass nicht im Stundentakt Israel verkündet, wen sie gerade wieder in wo auch immer hingeschickt haben. Das müsste natürlich enden. Wenn das nicht endet, dann sind die Aktienmärkte nicht beruhigt. Und Sebastian spricht von Frohsinn, weil er eine harte Kindheit hatte. Im Vergleich dazu mag das, was wir hier an der Börse sehen, noch Frohsinn sein. Aber klar, das muss dann enden.
Werbung. Die Welt dreht sich gerade schneller, als vielen lieb ist. Zölle, geopolitische Spannungen, Märkte, die sich gefühlt wöchentlich neu sortieren. Der Volatilitätsindex, also der Indikator für Marktschwankungen, hat sich in den letzten Wochen fast verdoppelt. Und das spüren viele auch im Depot. Und genau in so einem Umfeld stelle ich mir die Frage, was funktioniert eigentlich noch, wenn die Märkte so stark schwanken? Was machen erfolgreiche Investoren in so einer Phase? Eine Antwort, die oft von Profis genannt wird, Private Equity. Also Investments in Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden und damit weniger direkt von der täglichen Marktpanik an den Börsen betroffen sind. Der Fonds, auf den wir gerade besonders schauen, ist der Private Equity Fonds der Partners Group. Der hat im letzten Jahr rund 14% Rendite gemacht, während der MSCI World bei etwa 7% lag und der S&P 500 bei knapp 4%. Natürlich ist die vergangene Performance keine Garantie für die Zukunft. Aber die Logik dahinter ist interessant. Der Fonds investiert nämlich in Unternehmen, die Menschen immer brauchen werden, unabhängig davon, was gerade politisch oder wirtschaftlich passiert. Zum Beispiel ein führender Hospizanbieter in den USA, der täglich über 7000 Patienten betreut. Ein Infrastrukturunternehmen, das Pipelines in über 120 Ländern inspiziert und damit zur globalen Energieversorgung beiträgt. Und Velvet Care, ein Unternehmen, das unter anderem Toilettenpapier herstellt. Denken wir kurz an Corona zurück. Nicht das Aufregendste, sondern das Stabilste. Und wo bekommt ihr Zugang zu so einem Fonds? Genau da kommt unser langjähriger Partner Nao ins Spiel. Robin Binder hat die Plattform gebaut, damit Private Equity nicht mehr nur den ganz großen Vermögen vorbehalten ist. Verständlich aufbereitet, ab 1 Euro investierbar. Als Bonus für die By the Dip Community, Nao schenkt dir 50 Euro on top, sobald du mindestens 200 Euro in den Partners Group Fonds investierst. Gib bei der Registrierung einfach den Code DIP ein, also D-I-P. Alle Infos zu Chancen, Risiken und rechtlichen Unterlagen findest du unter dem Link in den Shownotes. Bitte beachte auch den Disclaimer.
Du hast vollkommen recht, Timo. Da hast du vollkommen recht. Das haben weder die USA und Israel jetzt alleine in der Hand. Das wird man im Nachhinein, nun ist in dieser Welt, schaffen es die USA ja ganz fantastisch, einfach zu behaupten, Dinge muss man so sehen und dann ist das so und denen ist vielleicht auch egal, wie es alle andere sehen. Aber ich glaube, man wird auf diese Situation hierauf blicken und wird sagen, da haben sie sich massiv verkalkuliert. Das war überhaupt nicht der Plan. Entweder massiv verkalkuliert auf Basis von falschen Informationen, als können wir alles nicht beurteilen. Aber so sollte das garantiert nicht laufen.
Okay. Aber was könnte der Startschuss sein? Ich meine, wenn jetzt sowieso, also die Welt blickt auf diesen Krieg und sagt, also die USA haben sich da in irgendwas reingestürzt, was sie offenbar nicht mehr unter Kontrolle haben. Und Trump verkündet irgendwelche Dinge, die der Iran in dieser Woche sofort wieder eingefangen hat. Und diese kurze Erleichterungsrallye, das war ja sozusagen auf diese Nachricht, die Donald Trump selber auf Truth Social verkündet hat. Einfach, ja, wir sind in sehr, sehr guten Verhandlungen, schon seit Tagen sind wir da in Gesprächen. Und ein paar Stunden später sagt der Iran, also wir wissen von nichts. Und dann wurde das Ganze eigentlich wieder relativ schnell abverkauft. Also ist das nicht eigentlich ein komplettes Warnsignal? Und was muss Trump jetzt da reingeben, kommunikativ, damit wir wirklich in diese Erleichterungsrallye reinkommen könnten?
Also aus meiner Sicht nur ganz kurz, Trump kann das nicht mehr reingeben. Das ist genau das Dilemma. Er kann jetzt sehr viel erzählen. Das kann und dessen sind sich, nochmal, man muss hier hin und wieder natürlich auch Strategen, und die sind sich nicht immer aller Meinung, zitieren, weil ich nicht behaupte, ich sei ein Nahostexperte, aber so wie ich es verstanden habe, kann das, was der Iran hier macht, mit den Mitteln, die sie haben, das kann er gegebenenfalls auch bis in den Sommer hinbekommen. Dass man also die Vorstellung, dass man wie beim Risikospiel auf dem Brett dann einfach sagt, man hat wirklich alles ausgelöscht, da gibt es nichts mehr, das Potenzial besteht schlicht nicht, weil sie relativ wenig Material brauchen, um die Straße von Hormuz zu kontrollieren. Also das Signal kommt nicht von Trump, das kommt nicht über Truth Social, sondern das kommt über Ex aus dem Iran, der sagt, ja stimmt, wir haben gesprochen, we have a deal. Ist nicht die Situation, die sich der Aktienmarkt wünscht, und je länger das dauert, desto schwieriger ist das. So viel haben die nicht zu verlieren. Von daher, das ist schon eine ungute Situation.
Und Sebastian, ist das mit der Erleichterungsrallye, dass die dann tatsächlich auch kommt unter den Bedingungen, die Lars gerade genannt hat, ist das aus deiner Sicht ein Basisszenario oder ist das eher ein Außenseiterszenario?
Im Moment würde ich es noch als Basisszenario bezeichnen, aber die Zeit entscheidet einfach über alles. Und wir hatten es in den letzten Folgen ja auch schon detaillierter durchgesprochen. Je länger die Ölpreise oben bleiben, desto mehr frisst sich die Inflation rein und desto mehr haben wir auch Signale der Notenbanken. Also auch Christine Lagarde hat ja diese Woche sich geäußert, dass sie ganz genau auf den Ölpreis schauen, auf die Energiekosten. Und wenn du natürlich in diesen Druck, in diese, sagen wir so, die Industrie wird ja in eine Art Zangenbewegung reingenommen. Du hast auf der einen Seite den Druck durch die Energiepreise und auf der anderen möglicherweise durch steigende Zinsen, also auf der Finanzierungsseite. Das wird dann mein Basisszenario komplett nivellieren und bedeutet, und das bin ich bei dir, Timo, dass wir an den Märkten dann auch deutliche Rücksetzer sehen werden, weil dann kommen wir in eine rezessive Phase. Aber wenn wir es jetzt schaffen, und wir sehen ja anhand der Marktreaktion, der Markt will es glauben, dass wir hier irgendeine Art von Ausfahrt bekommen. Und wenn es nur, es muss ja nicht mal ein Friede sein, wenn es nur ein Waffenstillstand ist, der dann halt weiterhin anhält, das würde reichen. Aber das muss jetzt passieren. Also wir sind jetzt in der vierten Woche. Jetzt muss langsam was passieren. Und es gab ja auch so diese Gespräche, ob am Wochenende vielleicht J.D. Vance in Pakistan die Iraner trifft. Und da werden ja auch Botschaften übermittelt. Also, aber das Zeitfenster schließt sich. Und in 2 Wochen wird der Markt nicht mehr auf irgendeine Nachricht aus dem Weißen Haus reagieren mit Freude, sondern dann wird man sagen, okay, jetzt ist der Schaden so groß. Jetzt bringt es uns auch nichts mehr, wenn wir jetzt ein schnelles Ende haben, weil jetzt ist die Inflation da. Jetzt müssen die Notenbanken reagieren. Aber noch, ich würde sagen, vielleicht noch nächste Woche, vielleicht noch 10 Tage haben wir möglicherweise Zeit. Ich meine, das kann man jetzt nicht genau einordnen, aber es muss dringend was passieren. Und ich glaube, diesen Druck verspürt auch Donald Trump, indem er ja auch, das sieht man ja, herumeiert. Also er hatte dieses 2-Tages-Ultimatum. Dann ging es am Montag deutlich nach unten. Dann hat er dieses Ultimatum verschoben auf Freitag, also heute nach Börsenschluss. Und dann hat er am Donnerstagabend oder Nacht unserer Zeit in Deutschland bis 6. April verlängert. Also er versucht ja, die Märkte glauben zu lassen, da geht was voran. Er macht große Fortschritte. Alle Parteien wollen eine Lösung. Aber ewig wird man ihm das halt auch nicht glauben.
Wenn ich noch eins hinzufügen darf, das ist für mich ein absolutes negatives Außenseiter-Szenario. Und ich glaube das nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Art der Waffen, die eingesetzt werden, die spielt eine ganz große Rolle. Und wenn man so will, ist das alles sehr modern, aber konventionell. Und ich spreche nicht unbedingt von einer von einer Atombombe. Das ist für die Region, also es ist überall ungeeignet, aber das ist da auch sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt natürlich noch andere Arten von Waffen, mit einer, bei denen die Kollateralschäden enorm hoch sind. Und meine Sorge ist zu viel, weil das klingt wie ein wahrscheinliches Szenario. Aber wenn wir darüber reden, was alles sich entspannen kann, muss man fairerweise ja auch darüber sprechen, dass Dinge auch eskalieren können, wenn derjenige, der die Kontrolle haben wollte, nicht als jemand bekannt ist, der dann sehr, sehr behäbig und also ich habe schon den Eindruck, dass Donald Trump sich in die Ecke gedrängt fühlt. Und wenn er natürlich sagt, ich meine, innerhalb von 2 Stunden, wir 15 Punkte und wir machen erstmal nichts, dann zwischendurch zu sagen, wir werden jetzt intensivieren wir nochmal den Bombenhagel. Ihr werdet schon sehen davon, was ihr habt. Und dann wieder zu sagen, ja, bis zum 6. April machen wir Schluss. Das ist ja selbst für ihn äußerst sprunghaft. Und das ist meine Sorge, dass er am Ende einfach schlicht derart erbost ist über das, was an Signalen aus dem Iran kommt, dass er in der Eskalationsstufe einfach noch einen oben drauf packt. Und das wäre dann irreversibel. Und das würde die Märkte sicher, dann hätten wir den inflationären Schock und dann stehen wir mehr als eine Etage wahrscheinlich tiefer, weil die Ausgangslage für Inflation und Stagflation ist noch schlechter als im Jahr 2022. Das ist einfach nicht eingepreist, das muss man fairerweise auch sagen.
Okay, also das ist das absolute Tail Risk. Es eskaliert absolut und dann könnten auch die Inflationsraten auf höhere Niveaus springen als 2022.
Das kann durchaus möglich
das
sein.
Das kann durch, okay.
Also ich meine, wenn du mal guckst, ich finde interessant, alle warnen immer vor Ölpreis $150. Das war so hier auch Finanzkrise und verschiedene, also frühere Maßstäbe. Aber inflationsumgerechnet zu heute wäre es ein Ölpreis von $200. Also wenn wir in diese Sphären nach oben gehen, dann hast du erstmal einen richtig heftigen, schnellen Inflationsschock. Und das wird natürlich dann sich deutlich bemerkbar machen. Und wenn du dann natürlich die Notenbanken hast, die eigentlich nur das Werkzeug der Zinsen haben, also der Zinserhöhungen, dann wirkst du noch mehr die Wirtschaft ab. Also dann kommen wir wirklich in eine Phase, die heftig wird für die Märkte. Also richtig.
Ja, plus, und wir wollen jetzt nicht noch immer einen draufpacken, aber vergessen wir mal nicht, dem Vernehmen nach, die werden das natürlich nicht sagen, haben die großen Chiphersteller zwischen 45 und 60 Tagen Reserve an Helium. Davon haben sie jetzt. Jetzt sind wir in der Woche, wo nichts mehr angekommen ist. Das heißt, jetzt beginnt der Countdown. Und wenn der Markt 2, 3, 4 Wochen später einpreisen muss, dass es nicht mehr ankommt, dann steht die Produktion still. Also es ist schlicht und einfach, dann gibt es einige Riesen wie Linde, die haben große Reserven. Da wird man schon noch was zusammenkratzen. Aber wenn wir alle sind uns wohl ziemlich gewahr darüber, was passiert, wenn die, wenn Chips nicht mehr in den Autos ankommen, in den Laptops ankommen, in den Smartphones ankommen, die werden ja überall gebraucht, nicht nur für KI. Und das ist, ja, wie gesagt, da haben wir noch ein Zeitfenster, aber bestenfalls wird das nicht voll ausgeschöpft.
Also das Basisszenario, um das nochmal zu wiederholen, ist, es kommt zu irgendeiner Form der Einigung und Kriegshandlungen werden eingestellt. Straße von Hormuz wird irgendwie geöffnet, möglicherweise zu monetär guten Bedingungen des Irans. Und dann kommt es zu einer Erleichterungsrallye. Und Tail Risk heißt, das ist ein Außenseiter-Szenario, wo die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, aber was dann massive Folgewirkungen hätte. Das wäre das Szenario, was du gerade beschrieben hast, was ihr beide gerade beschrieben habt. Also Krieg eskaliert, Inflationsraten springen massiv an und dann kommt noch die ganze Chip-Helium-Geschichte quasi dann on top. Also dann
und
wird's
noch
wirklich
mehr Düngemittel. Dünger ist dann ein Riesenproblem. Ja. Dann hast du zum Beispiel in Teilen Afrikas, Asiens, explodieren jetzt schon die Preise. Dann hast du da eine Nahrungsmittelkrise, dann hast du Fluchtbewegungen. Also man kann das jetzt ewig weiter und dystopisch natürlich spannen, aber die Entscheidung fällt jetzt auf der Zeitachse. Also 10 Tage, 2 Wochen, Mitte April, da wird die Entscheidung jetzt gefällt. Und danach wird es immer, glaube ich, im Wochentakt geht die Spirale nach unten.
Okay, also ich nehme hier jetzt mit, das ist wirklich heikel wert, sehr, sehr heikel. Und lass uns da mal direkt auch rübergehen zum nächsten Thema. Weil da stellt sich ja natürlich die Frage, was sind denn jetzt noch die sicheren Häfen? Aber Aktien werden abverkauft, also jetzt nicht schubartig. Also wir haben ja schon gesagt, dass die Aktienmärkte sich eigentlich noch relativ gut halten und eigentlich auch auf, Sebastian, du hast es eben gesagt, gute Nachrichten warten und dann also auch bereit sind, wieder auch den Kaufknopf zu aktivieren. Aber Gold hat eins auf den Deckel bekommen in dieser Woche, relativ deutlich. Silber ebenfalls. Und Anleihen werden auch abverkauft, also zumindest mal US-amerikanische Anleihen, was man daran sieht, dass die Renditen steigen. Was ist denn jetzt noch ein sicherer Hafen? Cash? Ist es nur Cash?
Also, wenn ich noch kurz die Statistik bringen darf. Also Gold hat seit Beginn des Krieges über 17% verloren, DAX über 11, S&P so 5, Nasdaq 4-5, Nikkei fast 10, auch Anleihen, du hast es gesagt, Timo, 5%. Also das Einzige, was bisher performt hat, ist natürlich Cash. Das liegt plus minus 0, da kann nicht viel passieren. Der Bitcoin plus 5 und der Dollar war wieder als sicherer Hafen gefragt, wenn auch nur um 2% zugelegt. Aber das waren so aktuell die sicheren Häfen. Und da zeigt sich, dass genau wenn wir in so ein Szenario reinkommen, das heißt, dass eine Art Stagflationsrisiko eingepreist wird, wenn auch noch auf einem moderaten Level, dann hast du kaum sichere Häfen, weil dann auch die Anleihen leiden, weil natürlich die Zinsen steigen aufgrund der inflationären Gefahr. Also von daher, es gibt einfach Situationen an den Märkten, wo es relativ wenige sichere Häfen gibt. Und ich glaube auch, der Bitcoin ist eher so im Moment ein pseudosicherer Hafen, weil da einfach der große Verkaufsdruck im Vorfeld schon da war, da hatten wir schon Kryptowinter. Ich glaube, da waren nicht mehr so viele Leute einfach willens, jetzt noch zu verkaufen. Deswegen hat sich der Bitcoin relativ gut gehalten. Hätten wir beim Bitcoin vorher eine stärkere Bewegung gesehen, wäre er wahrscheinlich auch um 10-20% gefallen. Also momentan muss man einfach festhalten, es ist schwierig, sich irgendwo zu verstecken. Dann muss man es halt einfach als langfristiger Investor aussitzen oder halt als aktiver Investor einfach eine höhere Cashquote fahren und mal gucken, was da so einem vor die Flinte läuft, sage ich mal.
Also sehr schön. Genau der passende Vergleich in diesen Zeiten.
Die richtigen Worte zur richtigen Zeit, das ist meine Stärke.
aber also fairerweise muss man dazu sagen, einige aktive Anleger werden es schon sicherlich auch nutzen, von fallenden Kursen zu profitieren. Ist möglich, ist jetzt wirklich nicht so einfach gewesen, weil es dann immer wieder diese Erleichterungsrallyes gab. Aber tendenziell ist natürlich das möglich. Und die meisten, nicht alle, aber Energiesektoren haben ganz gut performt. Also die Ölaktien, die Infrastrukturaktien aus dem Sektor haben gut sich bewegt. Wir kommen gleich noch zu einer, einer Gasaktie, die sind gut gelaufen. Das jetzt aber im Depot natürlich massiv überzugewichten, weil man sagt, ja, wenn es soweit, das ist eine Spekulation, das kann man machen. Und vermutlich lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn Öl bei 150 oder 200 steht. Dann werden natürlich die entsprechenden Aktien auch noch höher notieren. Aber ich finde auch, gerade für einen aktiven Anleger ist Cash eine super Position. No position is a position, wie es heißt. Und sich dann zurechtzulegen, was wird in welchem Szenario wann profitieren. Darum geht es im Wesentlichen und nicht darum, dass man sagt, ich will in jeder Marktphase aber Geld verdienen. Selbst wirklich, wirklich gute Hedgefonds haben das nicht als Ansatz, zu sagen, ich verdiene einfach immer Geld. Das schaffen hin und wieder einige Privatanleger mit Kommentaren in Foren. Aber davon mal abgesehen, außer diesen Auserwählten, gibt es gar nicht so viele. Es geht dann mehr darum, Schaden zu vermeiden und möglichst gut durch diese Phase zu kommen, bis es wieder freundlicher wird.
Vor allem, ich möchte noch kurz ergänzen, es ist ja auch so eine Art Findungsphase, die wir gerade an den Märkten haben. Also wir haben ja gerade ausführlich diskutiert, kommt jetzt kurzfristig noch die Ausfahrt und alles löst sich in Wohlgefallen auf, dann werden die Energieaktien fallen, dann werden wir überall eine Erleichterungsrallye haben, dann wird alles wieder Risk-On werden und dann sieht's gut aus. Oder kommen wir in so ein stagflationäres Szenario rein. Und das ist dann was anderes, wo auch wieder Gold mehr profitiert. Aber momentan weiß eben keiner, was kommt. Also wie gesagt, diese 2 Wochen, die jetzt vor uns stehen, die werden jetzt relativ schnell entscheiden, wie sich die Spreu vom Weizen trennt.
Liebe Freunde von By The Dip Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt, 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Bei Gold nochmal. Weil das ja irgendwie für viele wahrscheinlich auch so kontraintuitiv anmutet. Hey, wir haben doch jetzt eine Krise und wir haben doch jetzt reale Inflationsrisiken und Gefahren. Und warum wird denn jetzt Gold abverkauft? Wir haben eigentlich auch schon mal drüber gesprochen. Also ich glaube, Tenor war, Gold hat halt viel Bullenspeck und dann wird das, was gut gelaufen ist, halt einfach realisiert. Was man hat, das hat man. Aber also kurzfristig war das ja eigentlich schon immer so, dass Gold im Zuge von einer Krise, also ich glaube Corona war es genauso, Gold wurde auch abverkauft. Aber je struktureller das wird fürs Finanzsystem, je struktureller die Sorgen werden, desto besser ist es dann für Gold. Also so kann man das sagen. Ne? Also je länger das anhält, desto bullischer wird dann aber auch auf der Zeitebene der Case für Gold, während er für Aktien jetzt auf der Zeitebene immer bärischer wird.
Ne? Also später für Gold. Ne? Bringt ja auch nichts zu sagen, jede Phase ist irgendwie immer bullisch für Gold. Also wenn jetzt erstmal Zinserhöhungen eingepreist werden und dann vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, dann ist das erstmal nicht so bullisch für Gold. Zumal es auch ja wir wissen es, glaube ich, Sebastian, vielleicht hast du es genauer mitbekommen, wir wissen es von der Türkei, dass sie Gold verkauft hat, Gold verkaufen musste. Und es gibt natürlich noch andere Staaten mit relativ großen Goldbeständen aus der Region geben, die ebenfalls einfach erst Cash generiert haben. Das kostet eine ganze Menge, um das wieder aufzubauen. Und man kann natürlich dann sagen, zu einem späteren Zeitpunkt ist das dann wieder bullisch für Gold. Wenn aber diese Zinserhöhungen erstmal eingepreist werden, und da spielen eben nicht nur die USA, die spielen eine dominierende Rolle, keine Frage, aber in Australien gab es schon Zinserhöhungen. Und also in einem Rohstoffland. Und dann ist das erstmal nicht bullisch für Gold und insbesondere auch nicht bullisch für Silber.
Absolut. Silber hängt ja eh. Also Silber muss man da trennen, weil es ist ein Industriemetall. 80% der Nachfrage kommen aus dem industriellen Sektor. Nur 20% von Investoren, die es als Investment betrachten. Also Silber ist Schönwettermetall. Da brauchen wir gute wirtschaftliche Aussichten und nicht unbedingt eine Krise. Und dass Gold zu Beginn einer Krise oft fällt, das ist der Malus des sicheren Hafens. Das heißt, Gold ist hochliquide. Und du kannst einfach große Mengen in Gold reinbewegen in der Krise, aber auch wieder rausbewegen, wenn du einfach Geld brauchst, um irgendwo Löcher zu stopfen. Also weil du eben Cash generieren willst oder weil du irgendwo Verpflichtungen bei illiquiden Anlagen nachkommen musst. Das ist so, dass Gold zu Beginn von Krisen oft fällt und sich dann wieder fängt und erholt. Also der Druck ist normal.
Dann, wie ist denn das eigentlich bei Kupfer? Ich habe ehrlicherweise nicht auf den Kupferpreis geschaut. Also wie hat der sich denn bewegt? Ist ja eigentlich auch ein Industriemetall, also sollte auch kein Safe Haven sein. Also,
auf jeden Fall nicht. Weil natürlich in der Rezession sind, ich bin nach wie vor, ja, das muss deswegen, ich wäre, was das angeht, bei Rohstoffen noch in der Buy-the-Dip-Phase. Aber klar, sollte eine Rezession eingepreist werden müssen, dann ist das nicht bullisch für Industriemetalle und auch nicht bullisch für Kupfer. Ich glaube im Übrigen, es klingt immer wie vertrösten, wenn man sagt, es gibt ja Situationen, wo du sagst, es wird schwierig, da wieder rauszukommen. In diesem Fall, sofern wir dann eine wahrscheinlich sehr kurze Rezession sehen sollten, müssen nicht zu viel in Szenarien denken, aber das wäre für mich eine enorm große Kaufgelegenheit für Metalle, weil es sowas von absehbar ist, wie die Reaktion darauf sein wird. Wir werden enorm hohe Ausgaben in Defense haben. KI wird eher noch notwendiger, also in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche mehr Effizienz ins Unternehmen reinzubringen. Und darüber hinaus weiß wirklich, und das ist für mich das Megathema schlechthin, weiß jetzt wirklich die ganze Welt, was die Stunde geschlagen hat, dass sie einfach nicht in dieser Energieabhängigkeit stecken bleiben dürfen, sondern autarker werden müssen. Und das heißt, dass du in alle Formen, ja, Kernkraft, regenerative Energien, da wird derart investiert, da werden derart viele Rohstoffe in den nächsten 5 Jahren nachgebaut. Also wenn man ein bisschen kälter und strategischer rangehen würde, dann würde man sagen, ja komm, dann lass jetzt die Rezession. Das ist für mich die Kaufgelegenheit schlechthin.
Zwei Fragen noch, sorry. Dann gehen wir wirklich rüber zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal bei euch aufgeschnappt habe, aber also quasi Europa, die Sicherstellung der autarken Energieversorgung für Europa, das ist doch jetzt wirklich, also, aber wie investiert man da? Also, wer ist da Profiteur? Also, das ist Frage Nummer 1, sorry. Und Frage Nummer 2, die Ölaktien. Also, wir haben ja gesehen, also, so eine Ölaktien haben gut reagiert, also sind oben. Und dieser Abverkauf, also, glaubt ihr, wenn eine Einigung kommt, dass dann also auch ganz schnell irgendwie 10, 20 Prozentpunkte nach unten dann, also, dass es wirklich wie so Luft abgelassen wird?
Also was Öl angeht, ich glaube daran, dass wenn wir jetzt eine Einigung kriegen, die Ölaktien heftig reagieren werden, wahrscheinlich mal mit 10-15%. Aber ich bin weiterhin positiv für Ölaktien gestimmt, weil wir werden mehr Öl weiterhin benötigen. Wir werden aber auch gleichzeitig natürlich mehr in Energieunabhängigkeit reingehen. Und das ist ja das so in Richtung Clean Energy, diese Unternehmen, die davon profitieren. Also man hatte ja vorher so das Clean Energy auch unter dem Aspekt Klimaschutz, Klimawandel und so weiter. Ich würde sagen, als zweites oder drittes Narrativ kommt jetzt auch wirklich die Energieunabhängigkeit mit rein, weil man sagt, sowas darf nicht mehr passieren. Und wir können aber auch sagen, wir sind in einer relativ guten Phase, weil die USA Selbstversorger sind und sogar exportieren können und die Chinesen auch einen immer größer werdenden Teil von erneuerbaren Energien an ihrem Strommix und Energiemix haben. Also würden die verbrauchen wie vor 10 Jahren, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt schon Ölpreise von $200. Also, und das werden die Länder jetzt mit mehr Geschwindigkeit noch weiter vorantreiben.
Okay, alles klar. Und das ist also Clean Energy.
Ja. Also, aber ich würde dann vielleicht in der noch in der Stufe davor bleiben. Das müssen wir vielleicht fürs nächste Mal separat mitnehmen. Also die Basisinfrastruktur, weißt du, ich weiß, ich bin in Prysmian investiert, ich habe hier auch drüber gesprochen, aber die haben gerade, die machen mittlerweile die großen, es gibt 3-4 weltweit überhaupt nur diese Hochleistungskabel machen, keine Kaufempfehlung. Die Aktie ist auch schon sehr gut gelaufen, das weiß natürlich auch jeder. Die haben bis 2030 Verträge und haben aufgehört, darüber hinaus zu machen, weil sie einfach sagen, wir sind sowieso schon, wir bauen, müssen neue Werke bauen und so weiter. Mehr als alles verkaufen, was wir produzieren, geht nicht. Bis hin zu, der Kupferpreis spielt mittlerweile keine Rolle mehr. Früher musstest du als ein Hersteller, das ist jetzt nur ein Beispiel, als ein Hersteller musstest du natürlich sagen, ja, wir kalkulieren in etwa damit und dann mal schauen, ob wir das schaffen. Heute sagen die, wir geben euch den Rohstoffpreis, der dann herrscht, wenn wir liefern. Wir wissen das nicht vorher, ihr könnt das ja, müsst das ja nicht unterschreiben. Das machen die natürlich trotzdem.
Für die Rechenzentren meinst du, ne? Also das sind diese Megakabel da für die Rechenzentren.
Ja, exakt. Und auch das, was unter See passiert und so weiter, ja auch zum Teil auch für Rechenzentren, da sagst du einfach, du bezahlst dann das, was es kostet, wenn wir liefern. Also das ist schon, und das ist für mich der Bereich, wo ich investiert sein möchte. Und da wäre dann eine Delle am Aktienmarkt, wenn es mal fällt, dann erwischt es meist alle, wäre eine Kaufgelegenheit.
Ey, nur ganz kurz und dann gehe ich ja wirklich rüber zum nächsten Thema. Halliburton habe ich immer falsch wahrgenommen. Caterpillar habe ich falsch wahrgenommen. Mhm. Denn ich habe immer gedacht, ja, die bauen ja diese so Bagger und so weiter. Und die bauen aber diese ganzen Kühlungen für die Rechenzentren. Ich bin jetzt neulich mal über deren Investor Relations Seite gestolpert und habe mir mal deren Präsentation durchgeschaut. Das ist ja... Also jetzt wird da auch ein Schuh draus, warum die so krasse Wachstumsraten einfach hatten und auch zukünftig preisen, weil es da eben auch nicht so viele gibt, die halt diese ganzen Kühlungen machen. Also das ist schon, ja, mal sehen. Also lass uns mal rübergehen zu SAP und Vonovia. Das sind unsere beiden Hörerfragen, die uns erreicht haben. Also mit der ganz simplen Frage bei The Dip. Sebastian, möchtest du vielleicht mal mit der Vonovia starten?
Ich starte gerne mit der Vonovia. Also die Vonovia wurde ja deutlich abgestraft, auch natürlich als Immobilienunternehmen, als Reaktion darauf, dass die Zinsen angestiegen sind, also auch in Deutschland. Wir hatten bei 10-jährigen deutschen Staatsanleihen vor Beginn des Iran-Krieges 2,6%, sind mittlerweile bei über 3%. Das drückt natürlich deutlich auf die Aktie, aber ich muss sagen, ich finde Vonovia schon zu Unrecht so heftig abgestraft, weil wir sehen, dass sie wieder Gewinn machen. Also zum ersten Mal, ich hatte es mir hier notiert, seit 2021 wurde letztes Jahr wieder Gewinn geschrieben von über 4 Milliarden Euro. Und wir sehen, dass sich das Immobilienportfolio wieder erholt. Also wir haben auch da im letzten Jahr gesehen, dass der Wert gesteigert wurde und zwar auf 85 Milliarden Euro. Das heißt eine Steigerung von etwa 2 Milliarden zum Vorjahr. Und wir sehen auch, wie die Beleihung des Immobilienportfolios zum Gesamtwert zurückgegangen ist. Es ist noch nicht in dieser Grenze von 40-45%, wo es das Vonovia-Management haben will. Wir sind noch einen Schnaps drüber. Aber ich persönlich finde, und ich bin es mal bei der langfristigen Sicht, die Aktie, dass sie so stark abgestraft wurde, zu Unrecht. Aber der Markt hat recht. Ich würde sie jetzt in dem aktuellen freien Fall nicht unbedingt anfassen. Ich habe sie im langfristigen Depot auch über einen Immobilien-ETF. Ich würde sie aber, wenn sie sich jetzt auspendelt, auf jeden Fall mir überlegen, ob ich sie ins Depot reinlegen würde, hätte ich sie nicht schon über einen ETF im Portfolio. Also ich muss sagen, Vonovia stehe ich wirklich positiv gegenüber und da reagiert der Markt momentan wirklich deutlich drüber.
Darf ich dazu mal eine Frage nach?
Gerne.
Weil wir die meisten Depots, das muss man ja einfach so sagen, und das ist ja auch in den letzten Jahren sinnvoll gewesen. Also wer in MSCI World investiert, das ist halt 70% USA, ist ziemlich 25% in Tech, Hyperscaler und so weiter. Das heißt, die meisten sind ja ausgerichtet auf den aktuellen Zyklus, der darunter davon profitiert, wenn tendenziell die Zinsen sinken und das Finanzierungsumfeld ein liquideres wird. So, und wenn du dir sagst, ich packe mir jetzt noch eine Vonovia dazu, hast du da nicht im Prinzip, gehst du da nicht auf den gleichen Trend oder anders ausgedrückt? Wie würdest du denn Vonovia sehen, wenn die EZB jetzt 3 oder 4-mal die Zinsen erhöhen müsste?
Das ist definitiv dann ein Problem, aber in meinen Augen war das vorher zu großen Teilen auch schon eingepreist. Also ich bin bei dir, ich würde mir jetzt nicht ein Portfolio vollpacken mit Hyperscalern und Finanzierern, die vielleicht noch variable Zinsen haben und bei Zinserhöhungen Druck bekommen und dann noch Immobilien, sondern ich rede als Beimischung in einem langfristigen Portfolio, wenn man den Immobiliensektor reinholen will. Und da finde ich die Vonovia mit den Wohnimmobilien in Deutschland gut aufgestellt. Aber ja, da sind wir wieder beim eigentlichen alten Thema Diversifizierung. Wenn ich natürlich ein Portfolio habe von 70% an Hyperscalern und dann noch Vonovia reinpacke, ja, dann habe ich natürlich irgendwo ein Zinsproblem. Also das ist eine Beimischung, wenn ich 30, 35 verschiedene Aktien habe, die jetzt nicht alle auch zusammen irgendwo korrelieren.
Und was die Vonovia und die SAP miteinander verbindet, der ehemalige Finanzchef von SAP, das ist ja jetzt der neue Chef, ne? Und der Herr Buch heißt er, glaube ich, hat jetzt einen sehr, sehr goldenen Handschlag bekommen. Oder Sebastian?
Das stimmt. Also eine ordentliche Abfindung.
Ja. Ja, ich glaube, bei Vonovia, die Zahlen waren ja gut, aber der Markt glaubt es halt nicht. Auch da ist ja auch immer genau das Thema so, wie ist die Finanzierungsstruktur. Also ja, vielleicht kann man es da gut machen.
Lieber, wir sehen halt die Erholungszeichen, aber der Markt hat recht. Das muss man sagen. Die Aktie fällt, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt da reingehen. Aber sie stehen viel besser da, als wirklich noch beim letzten Zinsschock 2022.
Dann lass uns mal rübergehen zur SAP. Also SAP, wenn man jetzt das erwartete Gewinnwachstum für 2027 nimmt und dann das KGV daneben hält, dann ist es eigentlich komplett fair bewertet jetzt gerade. Also es wird ein KGV von 17 gepreist und ein erwarteter Gewinnanstieg ebenfalls von 17%. Also da könnte man jetzt nicht meckern. Wäre aber kein brutales Alpha. Ich glaube, was bei SAP ganz interessant ist, ist natürlich die Tatsache, dass die fast 80% Recurring Revenues haben, also wiederkehrende Erlöse, gut planbar. Aber was drückt drauf, gerade auf den Kurs, eben die Erwartung, dass nicht mehr so viel SAP gebraucht wird in der Zukunft, dass sie deswegen Margendruck bekommen, weil ja Kunden dann möglicherweise auch nicht mehr die hohen Abo-Preise dann akzeptieren werden. Das ist das Szenario. Und ehrlicherweise bin ich jetzt hier auch nicht, also ich glaube, dass man hier jetzt gerade kein brutal hohes Alpha hebt, wenn man die Aktie kauft, dass da kurzfristig irgendwie auch eine 20%, 30%, 40% Erleichterungsrallye nach oben hin möglich ist, glaube ich schon, jederzeit. Aber also ich sehe das jetzt, ich sehe hier keine abgeschlossene Bodenbildung und also nicht mal ansatzweise.
Nee, also die Aktie ist fast im freien Fall. Also wenn man Parallelen ziehen will, Ende 2020, wenn du mal drauf schaust, da hatte SAP auch schon einen heftigen Einbruch. Und damals hat auch CEO Christian Klein das Unternehmen transformiert. Das heißt, damals ging man in Richtung Cloud und hat versucht, Cloud als großes Thema innerhalb von SAP zu etablieren. Das hat dann etwa bis 2022 gebraucht, bis es am Markt gezogen hat. Und dann hat ja SAP auch neue Höchststände gemacht. Und jetzt versucht man, das Unternehmen auszurichten in Richtung KI-Agenten, weil das ist ja die große Angst, dass du halt SAP nicht mehr brauchst, sondern einfach einen KI-Agenten nimmst, der das alles für dich erledigt. Und da hat ja auch Christian Klein gesagt, wir müssen die KI-Agenten nehmen, irgendwie umschiffen und dann halt direkt zum Kunden kommen. Also das ist jetzt einfach eine Findungsphase, die viele Softwareunternehmen haben, zu versuchen, wie kann ich mit dieser Gefahr durch KI-Agenten umgehen und wie disruptiv ist das überhaupt und wie stark werden die dann auch in die DNA eines Unternehmens integriert, weil SAP ist ja wirklich schon tief in den Unternehmen drin. Das ist jetzt nicht eine Adobe und Photoshop, sondern das ist ja wirklich in der DNA der Unternehmen verknüpft. Aber auch das wird momentan vom Markt einfach herausgefordert, ob das vielleicht doch durch KI-Agenten wieder ersetzt werden kann. Also wohin das geht, wissen wir nicht, aber wir können eins sagen, Christian Klein hat 2020 bis 2022 die Cloud-Transformation erfolgreich gemacht und die Aktie ist super gelaufen. Also möglicherweise gelingt es ihm jetzt auch wieder die KI-Agenten-Transformation.
Lars, wie blickst du auf die SAP?
Deutlich positiver. Ich habe vor ein, ich glaube, als wir darüber gesprochen haben, Ende Januar, Anfang Februar, habe ich gesagt, das ist mir, die SAP handelt auf Basis in etwa des historischen Durchschnitts, so die, was die Bewertung angeht. Und da hatte ich die Vermutung, dass der Markt noch mehr Disruption einpreisen würde. Das bis hin zu dem Missverständnis, dass ich gesagt habe, die KI könnte SAP. Ich glaube nur, dass der Margendruck sich erhöht und das vergisst man ja immer, die Realität ist manchmal an der Börse gar nicht so entscheidend, sondern was ist das Narrativ? Was macht die Börse daraus? Aber mittlerweile steht die Aktie eben nicht mehr bei 210 Euro, sondern bei 146 Euro. Und jetzt muss ich sagen, finde ich sie deutlich attraktiver. Wäre ich als langfristiger Investor jetzt nicht ausgestiegen vorher, dann würde ich sie auf dem Niveau auch nicht mehr verkaufen. Denn nochmal das, was wir, ich finde die kommunizierte Strategie, wie man mit KI umgehen möchte, clever. So ähnlich hat es ja auch Jensen Huang beschrieben, dass er gesagt hat, das ist, KI wird nicht alles disruptieren, sondern wer nutzt den Agenten richtig aus? Und selbst Claude, ja, es gibt mittlerweile ganz interessante Programme, die messen, wie schnell kann was disruptiert werden. Und Claude sagt selbst, ach, SAP ist einigermaßen sicher. Da so kommen wir nicht so tief in die Unternehmens-DNA rein. Und ich finde mittlerweile sie auch unter charttechnischen Aspekten ganz interessant. In einem idealen Szenario sehen wir nochmal so ein Unterschießen in Richtung 125 bis 130 Euro. Und dann ein Wiederanstieg über 140 Euro, also momentan handeln wir knapp darüber. Das wäre für mich dann eine gelungene Bodenbildung. Ich gebe euch recht, aktuell sieht man davon noch nichts. Aber das würde bei mir jetzt, oder wird bei mir in der Watchlist jetzt deutlich weiter nach oben rücken. Ich finde es jetzt attraktiv gepreist und ich mag diese tiefen, schnellen Einbrüche sehr gern. Denn wenn dann diese Snapback-Rally kommt, dann hat man oft die ersten 20-25%, bei denen man dann schon mal was mitnehmen kann.
Hast du jetzt aus der Sicht eines aktiven Anlegers gesprochen oder eines Investors?
Eines aktiven Anlegers. Ich bin ja nie langfristig in SAP investiert gewesen. Aber nochmal, wenn man dort ist, dann ist für mich jetzt auch nicht mehr der Zeitpunkt gekommen. Wäre ich langfristig von SAP, ich bin einfach, Software ist nicht mein Ding, um langfristig zu investieren. Ich glaube, das hat man in der Vergangenheit gesehen, egal wie tief die Burggräben sind, irgendwas kann dir in dem Bereich immer passieren. Deswegen habe ich das nicht in meinem Portfolio. Aber mit SAP ist man ja so schlecht langfristig gar nicht gefahren. Das wäre dann jetzt eher ein Zeitpunkt, wo ich eine Tranche dazu nehmen würde.
Mhm. Okay, gut. Dann haben wir hier drei sehr unterschiedliche Blickwinkel, aber das macht ja das Format auch aus. Und jetzt bin ich gespannt bei LNG. Das habe ich tatsächlich mitgebracht. Einfach nur, also ehrlicherweise ist mir einfach nur eine Aktie über den Weg gerannt irgendwie. Und zwar die Venture Global. Ich nenne die jetzt halt einfach mal. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso gleich nochmal ein bisschen was zu dem Wert sagen. Ja, also weil der irgendwo in einem Screening aufgetaucht ist als ein Top-Performer. Und dann habe ich mir den angeschaut. Die sind übrigens auch noch nicht so lange an der Börse. Und die haben aber jetzt wirklich eine unfassbare Rallye seit Jahresanfang hingelegt, die sich jetzt im Iran-Krieg auch nochmal verstetigt hat. Und ja, so bin ich dann also einfach auf ja diese Fragestellung gekommen. Also LNG-Aktien, und es gibt ja noch einige andere außer dieser Venture Global, die ich jetzt gerade angesprochen habe, wenn wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei in den Ring schmeißen gleich. Ist LNG jetzt wirklich ein neuer Megatrend oder ist das jetzt einfach nur eine kurzfristige Mega-Reaktion, das Hochschießen dieser Werte aufgrund des Iran-Kriegs? Oder, und das ist die Fragestellung, wir hatten ja auch mal bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs dann sehr heftige Bewegungen, zum Teil auch schon bei Rheinmetall, bei anderen Rüstungswerten. Und da wurden ja auch irgendwann mal die ersten 100% realisiert. Und trotzdem wäre das noch eine Mega-Kaufgelegenheit gewesen für die nächsten Jahre, weil wir ja jetzt zumindest rückblickend feststellen können, dass halt ja die ersten 100% eben nicht gereicht haben, sondern ja, ich bleibe jetzt mal bei der Rheinmetall, da einfach noch unfassbare weitere Profite und Renditen erzielt worden sind. Also zumindest von den Investoren, die investiert waren. Und jetzt die Frage, gilt das auch für diese LNG-Aktien? Ist das was Strukturelles? Ist das ein neuer Megatrend? Geht da die Reise weiter? Oder ist es jetzt einfach nur ein kurzfristiges Strohfeuer im Zuge des Iran-Kriegs?
Möchtest du, Lars?
Gerne. Also die, das, wenn man sich, also zu deinem Wert gleich gerne noch, das ist nachvollziehbar, der ist, man muss, vielleicht darf ich an der Stelle schon mal, du wirst selber gleich vielleicht noch drüber sprechen, das ist einfach ein Wert, der sehr, sehr hoch gehebelt ist. Also durch Fremdkapital hebelt man und dieser Leverage funktioniert in beide Richtungen. Das muss man einfach wissen, wer davon ausgeht, dass sich die Situation, dass wir noch mehr Spannungen sehen werden, der Preis tendenziell oben bleibt oder weiter steigt, dann ist das wie ein Derivat. Das Ding kann weiter durch die Decke gehen. Ein großer Produzent wie Chenier in den USA, das sieht dann ein bisschen gemäßigter aus. Der steigt aber schon seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und das ist vielleicht der, deswegen haben wir, wie nennen wir das, neuer Megatrend. Insofern nicht. Also wer jetzt einsteigt, der steigt halt unter dem Eindruck, viele Jahre Ukraine-Krieg und jetzt kommen noch die Lieferschwierigkeiten hinzu. Also zumindest mal die Gefahr, wie wir es besprochen haben in Thema 1. Geht das Ganze 2 Wochen weiter, dann werden die Aktien anschließend fallen. Sprechen wir über 2 Monate, werden sie ziemlich sicher in 2 Monaten höher stehen. Und so binär ist diese Wette kurzfristig auch zu betrachten. Und langfristig ist zwar die, hat sich LNG zwar gegenüber dem Ölpreis mehr entkoppelt als früher. Ja, früher hing der Gaspreis extrem, auch LNG, also Flüssiggas, sehr am Ölpreis, was dazu geführt hat, dass teilweise dann der Gaspreis sogar über den Future negativ sein konnte. Da hat hier eine Entkopplung stattgefunden und ich rechne auch tendenziell damit, dass diese Unternehmen gutes Geld verdienen werden, weil ich allgemein von höheren Energiepreisen ausgehe in den nächsten Jahren. Aber ob jetzt, wo die ganze Welt auf diesen Brennpunkt schaut und selbst Zeitungen, die sich normalerweise mit dem Gaspreis nicht regelmäßig beschäftigen, jeden Tag darüber berichten, ob jetzt der geeignete Einstiegszeitpunkt ist, ich finde das Chance-Risiko-Verhältnis kritisch, um es mal so zu formulieren.
Ja, Sebastian, darf ich ganz kurz rein? Also Venture Global, um das nochmal ganz kurz zu explizieren, was du mit dem Hebel gemeint hast. Also die Venture Global macht einen Umsatz von aufgerundet 18 Milliarden, macht daraus 4 Milliarden Gewinn, höchstwahrscheinlich in 2026, hat aber eine Nettoverschuldung von 37 Milliarden. Also bedeutet, das ist einfach 12-mal der Nettogewinn. Nee, nicht ganz 12-mal. Entschuldigung, das ist falsch gerechnet. 9-mal. 9-mal der Nettogewinn. Richtig, genau. Also die sind an der Börse, werden die mit 41 Milliarden gerade bewertet, Market Cap. Und der Enterprise Value, also Market Cap plus Nettoschulden, liegt bei 79 Milliarden. Und aber bei einer Chenier ist das jetzt, also klar, die haben weniger Fremdkapital, aber ähnlich, ne? Die haben eine Nettoverschuldung von 20 Milliarden bei einem Umsatz von 22 Milliarden. Also Marktwert hier 62 Milliarden an der Börse und Enterprise Value ist bei 82 Milliarden. Also auch die haben ein ordentliches Schuldenpaket.
Schulden haben die alle.
Ja, das ist korrekt. Der Unterschied ist nur bei den, also die Art der Schulden. Also sagen wir mal so, je schwächer der Schuldner, desto schneller wollen diejenigen, die das Kapital gegeben haben, auch das Geld wieder zurückhaben. Das bedeutet, du brauchst nicht höhere Gaspreise oder für dein Endprodukt, das gilt auch bei anderen Unternehmen, brauchst du nicht irgendwann eine Konjunktur, sondern es muss jetzt laufen. Und der Unterschied, der zwischen den beiden Unternehmen besteht, ist im Wesentlichen, dass wenn jetzt der Gaspreis ein Jahr lang seitwärts laufen sollte. Nee, das wäre gut für beide, das wäre auf diesem Niveau in Ordnung. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein schwächeres Jahr Gaspreise. Dann leidet natürlich derjenige, der das Kapital schneller zurückführen muss, der leidet darunter deutlich mehr als derjenige, der längere Finanzierungsbedingungen hat. Und das ist im Wesentlichen der Unterschied. Ansonsten ist das beides, das sieht man ja auch an der, ich meine, wo war Chenier im Tief, ich weiß nicht mal, ob ich sie richtig ausspreche, aber wo waren die im Tief? Ja, okay. Ja, die waren bei 18, bei $30 oder sowas und sind jetzt bei $293. Also da ist Timing natürlich sehr gefragt, denn wir haben ja die schwächeren Zeiten auch erlebt. Allein zwischen 2019 und 2020 hat die Aktie über mehr als 60 oder 70% verloren. Also da ist schon, das ist was anderes als jetzt eine Exxon oder sowas zu kaufen oder eine Chevron, einen dieser großen Ölwerte.
Ich würde auch noch ganz kurz einwerfen, dass bei einer Genier der Free Cashflow natürlich positiv ist. Also wenn man da mal reinschaut, der Free Cashflow dieses Jahr 4 Milliarden oder 3,4 Milliarden, nächstes Jahr 4,3, 28 knapp 4,5. Bei Venture Global ist der Free Cashflow im negativen Bereich. Das heißt, wir haben dieses Jahr minus 7 Milliarden, nächstes Jahr minus 7, dann minus 4. Und für mich so eine Kennzahl ist auch immer das Verhältnis zwischen dem Free Cashflow, also zwischen den Schulden und dem Free Cashflow. Und das sehen wir zum Beispiel bei einer Venture Global. Ich meine, sie haben einen negativen Free Cashflow auch noch, aber das ist das Verhältnis minus 6, minus 11. Und bei einer Genier ist das Verhältnis beispielsweise, ich habe es hier gerade, hatte ich es noch bei Market
4,5.
4,5 und dann 4. Also das ist natürlich eine ganz andere Schuldentragfähigkeit, vor allem auch, wenn wir ins Szenario reinkommen sollten, dass die Zinsen weiter anziehen. Also, aber Venture Global, ich meine, da ist Venture im Titel drin. Also, was erwartet?
Ja, genau. Ich hatte nämlich auch gedacht, das ist irgendwie so eine Venture Capital Firma oder so im ersten Moment. Nee, also okay, also Spaß beiseite. Die haben einfach viel mehr Schulden und die haben kurzfristigere Schulden und die haben insgesamt sogar noch einen negativen Cashflow. Also all das, was man jetzt eigentlich, also das ist so ein Bömmchen. Also wenn jetzt wenn der Iran-Krieg anhält, dann wird die Aktie wahrscheinlich weiterhin hussieren wie die Sau. Aber die ist auch sofort mal über Nacht dann 25-30% tiefer, wenn es dann, so Gott will, dann zu einer friedlichen Einigung kommt. Genau.
Weil sie auch so viele, die haben solche Shares, die Warren Buffett früher gerne gekauft hat. Die haben eine ganze Menge an so Preferred Shares rausgegeben. Das heißt, die kriegen erstmal, ich habe es nur kurz überflogen. Also in der Spitze meine ich gesehen zu haben 11 oder 13%. Also ein paar institutionelle Anleger kriegen so oder so ihre 13% und profitieren dann noch, wenn die Aktie weiter steigt. Tja, wir als kleine Anleger, für uns bleibt dann die riskanteste Aktie übrig, weil wir diese Preferred Shares nicht kriegen. Und ja, muss man einfach wissen. Ne? Das Ding kann natürlich auch in die gewünschte Richtung gehen, also aus Sicht der Aktionäre. Aber wenn es in die andere Richtung geht, dann sind diejenigen, die nicht auf diesen Preferred Shares sitzen, die Zeche zahlen.
Ja, also dass hier die virtuellen Alarmlichter blinken. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden aus unseren Äußerungen. Und ich hoffe, dass die Venture Global jetzt auch nicht der Grund ist, warum du, Lars, etwas verkaufen musstest in deinem Portfolio.
Noch verkaufen muss, weil ich den Ersatz noch meinen Lesern schuldig bin dazu. Das ist nämlich gar nicht so leicht im Consumer-Bereich, weil sie alle sehr leiden. Und ich habe ein Depot, welches vereinfacht von mir auch immer Dividendendepot genannt wird. Aber es gibt einen Unterschied. Es ist ein Depot zum Aufbau eines passiven Einkommens. Das heißt also, damit man das passive Einkommen erzielt, darf man logischerweise was nicht machen, die Aktien verkaufen. Und das ist ein bisschen was anderes als ein Dividendendepot. Das heißt, die Stabilität der Dividenden steht eindeutig im Vordergrund. Und das ist genau bei Diageo. Die Aktie ist in dem Depot nicht mehr gegeben. Die Aktie, genauso wie viele aus dem Consumer-Bereich, also ob wir über eine Reckitt anschauen oder ob wir eine Nestlé uns anschauen, die sind alle extrem schlecht gelaufen. Es gab nur wenige Ausnahmen. Ich glaube, Danone ist ganz gut durch die Zeit gekommen. Aber selbst in den USA sind die nicht so gut gelaufen. So, nun haben sie auch noch, und das ist eben das Problem, wenn du auf passive Einkünfte schaust, dann darfst du natürlich Dividendenkürzungen, wird dann kritisch. Das erlaube ich bei Rohstoffwerten, weil die in guten Phasen manchmal auch Rio Tinto, Sebastian wird sich an die guten alten Zeiten erinnern, die haben da manchmal mit Sonderdividende so 15, 16, 17% auf Jahressicht. Da denkst du natürlich, ja, das ist aber eine nette Geste, an der ich hier, und das oft in wirtschaftlich oder in Zeiten, in denen die Inflation hoch war, also da waren die gerne genommen. Da sollte bei einer Diageo aber nicht passieren. Und von daher, die Regel ist, die Dividenden müssen aber stabil bleiben oder steigen. Und das ist hier nicht der Fall. Deswegen werde ich wohl im Verlust liegend, wenn man mal auf den Chart schaut, dann nicht überraschend, die Reißleine ziehen und Diageo austauschen. Achtung, das ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ich habe gerade ein Interview in einem englischsprachigen Podcast gehört. Der hat die Aktie gerade gekauft als Turnaround-Wert. Nur Turnaround ist ein anderer Ansatz als passive Einkünfte durch Dividenden. Und ja, was soll ich sagen? Mund abwischen und ein bisschen traurig sein. Aber den anderen Wert muss ich erst noch liefern und dann werde ich austauschen.
Alles klar. Okay, gut.
Hast du nicht auch den Wert, Sebastian? Ich will nicht, dass ich hier alleine da stehe. Nee,
ich habe ihn. Also ich halte ihn noch. Ich meine, die Dividende wurde um 45% gekürzt. Das ist natürlich nicht das, was ich sehen will, wenn ich hier rein auf Dividenden gehe. Wenn ich mir die Bewertung angucke, ich meine, man muss sagen, die Aktie ist auch deutlich gefallen. Also deswegen hat man immer noch 3% Dividendenrendite. Also kann man irgendwo noch rechtfertigen. Free Cashflow steigt, finde ich positiv. KGV ist natürlich günstig. Das große Thema ist einfach, im nordamerikanischen Markt geht einfach auch der Alkoholkonsum zurück. Aber ich traue es Diageo auch vor allem vor dem Hintergrund der Dividendenkürzung, dass sie damit natürlich mehr Cash im Unternehmen jetzt behalten, zu, dass sie mit den starken Marken noch wirklich den Turnaround schaffen. Aber es ist schon so ein Kandidat, den ich jetzt noch nicht tausche, aber wo ich sage, der steht jetzt auch unter Beobachtung wie eine Novo. Weil da muss man jetzt schon gucken, wird das jetzt so ein ewiger Turnaround und so eine Hassaktie wie PayPal? Ich meine, Diageo und die ganzen Basiskonsumgüter und diese, die hasst eh jeder, diese Aktien. Also das ist fast etwas, was mich schon wieder anzieht, aber ich beobachte genau, was da jetzt wirklich vor sich geht. Weil wenn ich schon Dividenden kürze, dann muss ich jetzt aber auch wirklich liefern. Und wenn wir jetzt eine Kürzung hatten und die datteln vor sich hin und es passiert nichts, dann muss sie einfach raus, ganz ehrlich.
Ja, das ist so eine Aktie, die muss man sich schön saufen.
Ja, genau.
Okay, der lag auf dem Elfmeterpunkt, den musste ich loswerden.
Den musstest du machen, den musstest
genau,
du machen.
Genau. Lass uns aber dann mal rüber zum ersten Gesetzentwurf, den wir heute durchsprechen, und zwar die Stablecoins. Was gibt es da für Neuerungen? Also Coinbase ist in dieser Woche ein bisschen unter die Räder gekommen, habe ich gesehen, also zumindest mal auf Tagesbasis. Ne? Wer mag?
Ich kann gerne mal alle abholen. Also Coinbase, du hast es gesagt, Circle natürlich noch mehr unter die Räder gekommen, also zeitweise 20% Abschlag. Und das Thema ist im Hintergrund der sogenannte Clarity Act in den USA. Und der Clarity Act soll das regulatorische Umfeld schaffen dafür, dass Stablecoin-Anbieter nicht in der Grauzone weiterhin arbeiten, sondern wirklich mit regulatorischer Rückendeckung die Stablecoins begeben dürfen. Und das große Thema ist einfach, dass die Bankenlobby massiv interveniert, weil die Banken um jeden Preis verhindern wollen, dass die Stablecoin-Anbieter Zinsen weitergeben dürfen. Warum können die Zinsen weitergeben? Weil natürlich für jeden Stablecoin das Geld, was sie bekommen, in amerikanischen Staatsanleihen parken. Das können wir mal als Exkurs irgendwann mal vertiefen, weil das eine sehr smarte Idee ist, eine konstante Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen weiterhin zu schaffen. Aber die Anleihen werden verzinst und wenn die Stablecoin-Anbieter natürlich diesen Zins oder Teil davon weitergeben, dann sehen die Banken ihr klassisches Geschäftsmodell bedroht und auch, dass die Leute Geld abziehen aus dem Bankensektor hin in Richtung der Stablecoin-Anbieter. Und der aktuelle Entwurf des Clarity Act verbietet also, dass die Stablecoin-Anbieter diese Zinsen weitergeben dürfen. Und es ist auch strittig, ob sie irgendwelche Incentivierungen schaffen dürfen. Also, dass du beispielsweise bei einem Kauf wie bei einer American Express Meilen bekommst oder sonst was. Und das hat jetzt Circle natürlich auf die Bretter geschickt, deutlich nach unten. Und die Frage ist jetzt eigentlich, ist das super negativ oder ist es sogar positiv? Bevor ich meine Ansicht dazu präsentiere, gebe ich mal die Frage an euch ab. Also, ist es gut, dass die Zinsen nicht weitergeben dürfen oder ist das der Killer fürs Geschäftsmodell?
Also, ich bin eher im Camp, das ist der Killer. Also das ist nicht so nachvollziehbar, finde ich. Also wo ist dann der potenzielle Nutzen einfach für den User? Also dann, ich finde, das mit den Zinsen war wirklich wie so ein, das ist ja eigentlich so wie so ein Staking. Also ich finde, das war irgendwie ein ganz, ganz cooler Zinsersatz, zwar mit höheren Risiken, aber ich glaube, das ist etwas gewesen, was mit Sicherheit attraktiv gewesen wäre für ganz viele Privatanleger. Oder Lars, wie siehst du es?
Lars, ja. Also ich sehe es nicht so schlimm. Eigentlich hat es mich sogar gewundert. Circle ist die volatilere Aktie, aber eigentlich hätte der größere Abschlag auf Seiten von Coinbase stattfinden müssen, nicht bei Circle. Denn dieser Bann trifft ja die Verteiler, also die Distributor und nicht den Issuer. Und Circle ist ja der Issuer. Das heißt also, Circle darf ja, das kann und will auch keiner verbieten, darf ja die Zinsen selber kassieren. Sie dürfen das nur nicht über die Plattformen wie Coinbase, mit denen haben sie sich das geteilt. Also zumindest hat man das aufgeteilt, wer was rausgeben darf oder beziehungsweise wer daran wie viel verdient. Die Plattformen, die dürfen das dann nicht mehr. Circle darf weiterhin das einnehmen und wenn sie weiterhin einnehmen, dann kannst du ja auch sagen, okay, wir schütten jetzt nicht an euch aus, sondern wir als Circle kaufen dann eigene Aktien zurück. Also ob man es jetzt als Ausschüttung macht oder so, das Geschäftsmodell ist das gleiche wie vorher, nur dass sich sogar dann, wenn der, das, es kann beinahe drinstehen, man kann ihnen nicht verbieten, dass sie ihr Geld anlegen. Das hat auch noch keiner geplant oder angedroht. Und man kann ihnen auch nicht verbieten, an den Zinsen zu verdienen. Man kann ihnen nur verbieten, das auszuschütten. Und ich glaube, dass institutionelle Investoren in Stablecoins investieren wollen, aber sie brauchen dafür einen Rahmen. Und deswegen darf in diesem Clarity Act beinahe drinstehen, was will. Er muss nur einfach mal verabschiedet werden. Und am Ende ist das eher eine Machtverschiebung zugunsten von Circle weg von Coinbase. Und daher war ich tatsächlich überrascht, wie negativ Circle hier reagiert hat. Ich bin da zugegeben, auch immer noch mit der Hälfte der Position ja in dem Wert. Vielleicht bin ich nicht ganz objektiv, aber ich sehe es nicht so kritisch.
Also ich sehe es auch nicht so kritisch. Ich meine, man kann das negative Argument anführen. Du darfst keine Zinsen weitergeben. Das heißt, das kann die Marktdurchdringung bremsen, aber bis jetzt wurden auch keine Zinsen weitergegeben und von US-Dollar-C, also vom Stablecoin von Circle, sind um die 80 Milliarden Dollar im Umlauf. Also es wurde trotzdem angenommen. Natürlich hast du eine höhere Marktdurchdringung, wenn du sagen kannst, okay, du kriegst jetzt 3 oder 4% Zinsen drauf. Aber durch diesen Clarity Act, also wenn das so kommt, wird eigentlich Circle eine Art regulatorischer Burggraben gegeben, dass sie sagen können, wir dürfen es ja nicht weitergeben. Und genau das, was du sagst, Lars, habe ich mir auch gedacht, also das institutionelle in Stablecoins investieren wollen, um Transaktionen schneller abwickeln zu können. Du kannst dir ja als Hedge noch die Circle-Aktie dazulegen, weil dann verdienst du ja indirekt wieder an den Zinsen mit. Und du schließt viele aus. Also ich glaube, in dem Moment, wo die Zinsen weitergegeben werden dürfen und der Markt brutal wachsen sollte, kommen viele rein, die versuchen, Stablecoins anzubieten. Jetzt hast du sicherlich welche, die sagen, ja, vielleicht, bis wir da so bekannt werden, dass wir überhaupt hier wirklich nennenswert auch Volumen haben, machen wir vielleicht doch lieber nicht, machen was anderes. Das heißt, das schützt ja die etablierten Anbieter. Also ich finde auch, Circle ist da, ich bin nicht investiert, aber ich finde den Wert hochspannend und haben auch mal auf die Watchlist gesetzt, weil das ist eine Cashmaschine. Also wenn hier aus den 80 Milliarden 100 und mehr werden, du die Zinsen kassierst, das ist ein hochinteressantes Geschäftsmodell. Aber natürlich ist die Durchdringung kleiner, als wenn man die Zinsen weitergeben dürfte, aber dann hätte man auch mehr Konkurrenz. Also von daher...
Noch. Überleg mal, was ich meine, wenn du den Leuten sagst, ja, aber wollt ihr gern Zinsen haben aus Fiat-Geld heraus? Und bei vielen wird mehr und mehr die Frage entstehen, die entsteht ja jetzt schon, womit ist Fiat-Geld genau hinterdeckt? Ja, mit der Unterschrift, das steht ja von dem Zentralbankpräsidenten oder der Präsidentin, das wird ja wohl reichen. Und da werden die meisten sagen, denke nicht. Bei Stablecoins, die müssten ja theoretisch, im Moment lohnt sich das für die in Staatsanleihen zu investieren. Die sind aber nicht limitiert. Theoretisch könnten Stablecoins, so wie das ja Tether auch macht, auch in Gold investieren zum Beispiel. Das heißt also, du hast eine gedeckte Währung und wer verbietet Circle gegebenenfalls Dividenden auszuschütten? Also niemand kann dich, ein Unternehmen, daran hindern, Dividenden auszuschütten. Das ist nicht das Gleiche wie Zinsen, aber ich sehe, die haben ja viel mehr Gestaltungsspielraum und darum geht es ja. Ist die Frage, werden Stablecoins tendenziell mehr verwendet oder weniger? Und mir fällt momentan, finde ich, das Szenario ist eindeutig, es wird vermutlich mehr verwendet. Von daher, es bleibt spekulativ, zumal es ja auch noch andere Stablecoin-Anbieter gibt. Aber ja, also meine Wette habe ich platziert und wir werden dann sehen in Zukunft, wie das läuft. Aber ich bin da nicht so bärisch. Ich glaube, in dem Moment, wo der Clarity Act unterschrieben wird, steigen diese Aktien. Beinahe egal, was da drin steht. Einfach nur, dass endlich die Unterschrift und fertig und damit auch investierbar für Institutionelle.
Ja, auf jeden Fall eine interessante, sehr interessante Sichtweise, finde ich. Also ich meine das jetzt gar nicht unterschwellig.
Alles gut. Für jemanden, der gerade seine Diageo raushauen musste, jetzt wird es schon moderner hier, ne?
Ja, gehen wir mal rüber zum Altersvorsorgedepot.
Ja, da sind wir jetzt.
Also, das wird heute am Tag der Aufnahme, geht das durch den Bundestag und das sollte eigentlich jetzt durchgehen. Positiv ist, wir haben vor 2 oder 3 Wochen über das Thema gesprochen. Es wurde in der Zwischenzeit nochmal nachgeschärft und offenbar zum Positiven. Also zum Beispiel kommen jetzt Selbstständige auch mit dazu. Also zuvor galt diese Reform dann eigentlich nur für Angestellte. Also es wird geöffnet, die geförderte private Altersvorsorge wird für Selbstständige mit geöffnet. Es sind Gewerbetreibende und Freiberufler ebenfalls mit integriert in der Reform. Es wird eine höhere Grundzulage geben. Also bislang war im Regierungsentwurf die Grundzulage auf 30% der ersten 1.200 Euro Einzahlung gedeckelt. Und die Koalition hat das jetzt beerdigt und quasi ersetzt durch 50% Zuschuss auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag und 25% für Beiträge zwischen 360 und 1.800 Euro. Dann die Kinderzulage wird ebenfalls erhöht von 25 auf 100%, also für jeden Euro, den du da einzahlst, wenn du Kinder hast, kannst du also zusätzlich noch einen Euro Kinderzulage noch dir reinholen. Das ist schon gut. Und dieser Kostendeckel, der zuvor bei 1,5% war, der ist jetzt bei 1%. Ich habe da von mir sehr geschätzten Professor Hab und Walz, der sich sehr, sehr stark einsetzt für Verbraucherschutz, gelesen. Also, dass das immer noch viel zu hoch sei. Aber ehrlicherweise, ja, wenn man es gut macht und wenn man sich einen guten Anbieter raussucht, also einen guten Broker und dann also auch kostengünstige ETF-Sparpläne, dann kriegt man das auch deutlich günstiger hin. Also dann nur, weil es jetzt bei 1% gedeckelt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass jetzt alle das mit einer Kostenbasis von 1% pro Jahr anbieten. Also bedeutet, da wird dann also mit Sicherheit auch ein Marktmechanismus, ein Wettbewerbsmechanismus einsetzen. Und insofern finde ich das jetzt erstmal ganz gut. Und weil das eigentlich ja jetzt für 3, 4, 5 Minuten Besprechung hier im Podcast ein bisschen zu wenig ist, ich werde mich am Wochenende nochmal hinsetzen und ich werde euch die wichtigsten Key Facts zu diesem Altersvorsorgedepot hoffentlich dann also auch Beschluss im Bundestag, werde ich euch alles nochmal zusammenschreiben, dass also jeder dann bei uns in der App das nochmal gratis nachlesen kann mit den wichtigsten Key Facts. Dann hat man auch die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen im Kommentarbereich. Wir lesen das ja normalerweise alles und dann werden wir uns also auch entsprechend um Beantwortung kümmern. Also ich vermute, dass da ziemlich viele Fragen reinkommen im Kommentarbereich. Also vielleicht ein bisschen Geduld in dem Falle. Wir versuchen ja immer recht schnell zu sein in der App und auch da Fragen zu beantworten innerhalb von 1, 2 Stunden. Aber in dem Fall vielleicht einfach, wenn man da auch selber nochmal recherchieren muss, vielleicht ein paar Tage nochmal zusätzlich Zeit geben. Also das biete ich jetzt einfach nur an. Ich fasse euch das alles nochmal zusammen über diese Key Facts hinaus, die ich jetzt hier schon mal mit reingegeben habe und insofern auch nochmal ein Anreiz für euch, bitte die App einfach mal runterzuladen, gratis, und dann könnt ihr meinen Beitrag da lesen, kopieren und genau, dann könnt ihr auch einfach mal schauen, was da sonst noch so drin ist. Genau, ja, und ich würde sagen, machen wir einfach mal Schluss für heute.
Das war's.
Das war's.
Feierabend.
Ja, mit so positiven News kann man doch mal aufhören. Ist ja gar nicht so einfach, welche zu finden.
Richtiger, wichtiger Schritt in Deutschland, muss man so sagen. Ich habe noch ein paar Verbesserungen, aber das ist wichtig, dass wir da endlich die Kurve kriegen und was machen.
Also, wäre ja auch schön, wäre total schön, wenn jetzt auch die Mehrwertsteuer einfach nicht steigen würde. Also einfach jetzt.
Genau.
Die also Mehrwertsteuererhöhung schon wieder
finanziert wieder
alles das hier schön in die Luft aus dem Luftballon hier so rausgelassen. Ne?
Aber noch ist es ja nicht so weit. Und am Ende werden Sie wahrscheinlich, für euch wird das so ein Wechselbad der Gefühle haben, werden Sie sagen, Mehrwertsteuer geht hoch, aber nicht auf Getränke. Yes! Back am Start. Aber
Hauptsache, Jackie bleibt bei 19%. Das ist
cool. Asbach Cola.
Schön Asbach Cola. Genau. Davon werde ich mir jetzt auch so 2, 3 zum Mittagessen noch gönnen mit dir, Sebastian. Wir gehen jetzt rüber zum Italiener. Lars, dir auch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Mittagstisch.
Inder, vielen Dank, ja.
Und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben.
Bis dann. Danke euch.
Ciao, ciao.
Macht's gut.